Mittlerweile sind ganz viele Interviews gezeigt worden. Ich hatte ganz viel Spaß, mich mit den Leuten zu sprechen. Jetzt ist die Interviewreihe aber an mir, denn ich bin nicht nur der Gastgeber, sondern bin selber auch Fantastikautor. Da ich mich aber nur ganz schlecht selber interviewen kann, habe ich mir Hilfe besorgt. Ich habe einen alten Freund gefragt, wenn man den so nennen kann, nämlich Beowulf den Barbar, ob er die Rolle des Interviewers für mich übernehmen möchte. Das Problem ist aber, dass Barbaren ja nicht gerade dafür bekannt sind, die großartigen Interviewer zu sein und im Fragenstellen auch nicht so viel Erfahrung haben. Und deswegen habe ich ihm einen Coach besorgt, einen alten Schauspieler, der vor Jahren schon dezent aus der Öffentlichkeit zurückgetreten ist, sich aber immer noch super auskennt. Der steht dem Beowulf zur Seite, hat mit ihm wochenlang geübt und ja, studiert, wie man das so macht mit dem Fragenstellen und ihn richtig kameratauglich gemacht. Und auch jetzt steht er noch nebendran und beobachtet das ganz genau. Und zur Not wird er ihm ein bisschen helfen. Aber ich denke, die beiden kriegen das schon hin. Und ich freue mich schon, ja, richtig auf das Interview und mal sehen, was an Fragen so auf mich einprasselt. Viel Spaß.
Was ist das? Warum spricht er nicht? Ich verstehe sie nicht, diese Barbaren. Wir haben es wochenlang geübt. Nun lies es doch einfach von den Karten ab. Was ist
Hallo
das
Jan.
überhaupt? Ein Barbar?
Herzlich willkommen
Ist
zum
das überhaupt ein Mensch? Oder
Panther
ein Tier?
Fantastik-Kongress.
Hi.
Dankeschön. Es freut mich auf jeden Fall, hier zu sein.
Jetzt leck mich doch am Arsch, Mensch. Es ist nur ein einfacher Satz und nicht einmal das kriegst du hin, du dumme Sau. Dass man nicht einfach mal von der Karte ablesen kann.
Erste Frage. Wie bist du zum Schreiben ge... Ah, das ist langweilig.
Ist das ungeheuerlich, was du da
Wann
erzählst?
hast du deine erste Schlacht geschlagen?
Was ist denn das für eine Frage? Kannst du dir
Ja
nicht
gut,
vorstellen, dass man wochenlang etwas übt und er dann eine einfache Frage nicht zustande bringt? Aber das geht in deinen blöden Schädel ja nicht
Hüte
rein.
dein Schandmaul.
Jetzt droht er mir auch noch.
Hey
Hast du das
Leute,
gehört?
beruhigt euch doch
Ein
mal wieder.
Wahnsinniger! Er ist verrückt, dieser Idiot! Ich schlag dir in deine blöde Fresse, du! Verstehst du? Du Arschloch! Du bist doch nicht mehr normal, du Idiot! So blöd kann keiner sein mit deinem Scheiß. Ich hau dir in die Fresse, das kannst du aber glauben, du. Lauf dein Geisteskranker, schaff den weg.
Hallo? Seid ihr noch da? Ach Leute, das ist unprofessionell. Und wer interviewt mich jetzt? Na prima. Naja, auf die andere Kamera umschalten. Ah. Hey du. Hallo, hallo.
Ich?
Ja, genau du. Wie heißt denn du?
Ich bin der Dude, Mann.
Prima, Dude. Sei doch so gut und hilf mir mal gerade einen Moment. Du könntest dir die Karten schnappen, die da hinten auf dem Tisch liegen, und mir die Fragen stellen, ja? Du kannst dir auch was von der Bar nehmen.
Ich bin dabei.
Super. Also, ich stelle mich kurz vor und dann kommst du mit den Fragen. Und der Rest, der ergibt sich dann einfach. Alles klar?
Schieß los, Mann.
Super. Also, mein Name ist Jan Uhlemann. Ich bin Fantastikautor und habe den Fantastikkongress ins Leben gerufen. Und da habe ich die letzten 30 Monate damit verbracht, 30 Autoren zu interviewen.
Abgefahren.
Tja, das ist abgefahren im wahrsten Sinne des Wortes, denn die meisten Interviews habe ich bei Skype gemacht, aber fürs letzte Interview bin ich tatsächlich gefahren, nämlich zum Wolfgang Holbein nach Hause. Ja, auf jeden Fall war meine Idee, das Fantastikkongress einfach mal zu schauen, wer so hinter den Büchern steckt, denn als ich selber noch ja, klein war und auch später habe ich mich immer mal gefragt, ja, wer ist denn das eigentlich, wer da die Bücher schreibt und wie macht er das und was geht ihm so durch den Kopf und wie lebt er? Und dann kommt dann irgendwann so das Bild in den Kopf von einem reichen Schriftsteller wie den Robin Masters aus Magnum, der da auf der Insel sein Anwesen hat und mit dem Flugzeug rumfliegt und einen Preis nach dem anderen gewinnt. Und da wollte ich jetzt einfach mal wissen, ob das wirklich so stimmt. Ich meine, habe ja selber auch schon geschrieben und ich lebe noch nicht auf der Insel, auf meinem eigenen Anwesen. Aber vielleicht ging es ja den anderen so und mittlerweile habe ich es auch herausgefunden und die Zuschauer ja auch. Auf jeden Fall bin ich froh, dass das alles so super geklappt hat und ist jetzt zwar natürlich ein bisschen ungewohnt für mich selber interviewt zu werden, aber es wird schon. Jo, was das Schreiben angeht, das ist ja eigentlich so mein Hauptding und hier als interviewter Autor muss ich dazu was zu sagen. Mein Ziel des Schreibens ist immer, dass der Leser nachts um 2 das Licht wieder anmacht, um weiterzulesen. Das fand ich so goldig. Das haben nämlich tatsächlich 2, 3 Leser unabhängig voneinander mir gesagt oder mir ausrichten lassen oder mir geschrieben, dass ihnen genau das passiert ist. Und irgendwie dachte ich mir, ja, das ist doch eigentlich das, was ich erreichen will, neben anderen natürlich. Aber gut, bevor ich jetzt ins Plaudern komme, würde ich sagen, stell doch einfach deine erste Frage.
Okay, Mann. Wie bist du zum Schreiben gekommen?
Gut, also zum Schreiben gekommen. Also natürlich, wenn man geboren wird, kann man nicht schreiben, ging mir genauso. Und ich habe eigentlich auch, wie alle anderen, erst in der ersten Klasse, oder wie die meisten, erst in der ersten Klasse schreiben gelernt. Es ging allerdings ruckzuck und das Lesen ging noch schneller. Also weiß nicht, nach einem Monat oder so ging es los. Und dann bin ich, zweimal die Woche in die Bibliothek rüber und habe mir Bücher zu allem Möglichen besorgt und gelesen ohne Ende. Also wirklich. Ja, Abenteuergeschichten und Science Fiction und Fantasy und Herr der Ringe war auch schon ziemlich früh dran. Und ich habe dann auch tatsächlich, ich glaube in der 2. Klasse oder irgendwann, auch mein erstes Buch geschrieben, das Marsmännchenbuch. Das war so eine kleine Geschichte, also eigentlich mehr ein Comic, wo die Marsmenschen auf die Erde kommen und dann in der Sesamstraße landen. Das war so mein allererstes Buch. Aber Geschichten erzählt habe ich eigentlich schon vorher. Also wenn ich da mit meinen Freunden und meiner Schwester gespielt habe, war ich immer derjenige, der sich unsere Spiele ausgedacht hat und die Abenteuer, also eigentlich fast immer. Und ich habe auch alleine vor dem Kassettenrekorder gesessen und irgendwelche Ritterturniere aufgenommen und mir alles Mögliche ausgedacht. Habe Zeitungen gebastelt und so Zeugs. Also so G Geschichten ausdenken war irgendwo schon immer mein Ding. Und auch später, als ich dann ja, den Computer für mich entdeckt habe, da habe ich dann auch die Geschichten in Form von Computerspielen programmiert. Die sind natürlich nie fertig geworden. Genauso wie mein erster richtiger Roman, den ich schreiben wollte, irgendwie mit 11 oder so. Da war ich gerade so in einer ganz wilden Piratenphase, habe in der Schule alles mit Piratenschiffchen vollgemalt, die ganzen Schiffe, weil der Unterricht mich so gelangweilt hat. Und da dachte ich mir, Mensch, schreibst du doch selber auch mal einen Piratenroman. Dann habe ich mich hingesetzt und mir einen Stift geschnappt und ein Papier und losgelegt und die erste Seite runtergeschrieben. Ja, und dann war es vorbei, weil ich nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte. Also das war quasi mein erster versuchter Roman. Und in den Jahren darauf ist dann die eine oder andere Kurzgeschichte dazu gekommen, aber ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, so, oh, ich muss jetzt unbedingt Autor werden oder so. Also ich war da sehr unentschlossen. Ich hatte viele Interessen. Und ich hätte auch irgendwo ganz anders landen können. Ja, und irgendwann, weiß nicht mehr genau, wie jetzt die Abfolge war, ob's noch, also zur Schulzeit war es, glaube ich, nicht mehr. Das war dann später beim Zivildienst oder am Anfang des Studiums. Dann habe ich einen Schreibkurs bei der Volkshochschule gemacht. Der war auch ganz, soweit ganz interessant. Aber so richtig, ja, die Initialzündung war es noch nicht. Es war dann eher irgendwann im Laufe des Studiums mit Anfang 20 oder Mitte 20, dachte ich mir, sag mal, du hast doch früher mal versucht, so einen Piratenroman zu schreiben und irgendwie juckt's dich noch und guck doch mal, ob du das hinkriegst. Und dann habe ich einfach angefangen, nur für mich einen Roman zu schreiben. Ich hatte beim Computerspielen, das war bei Diablo, das wird der ein oder andere kennen, kommst du da irgendwann in der Wüste beim Steingrab vorbei. Und da bin ich dann mal wieder mit einem meiner Charaktere dort vorbei und habe es ausgeräuchert und habe gedacht, ja, was wäre eigentlich, wenn da so ein paar Charaktere oder Abenteurer so ein Steingrab finden und was die da dran finden. Also eigentlich eine ganz banale Sache, aber das hat mich so interessiert, dass ich gedacht habe, Mensch, schreibst du doch mal eine Geschichte drüber. Und ich habe damals auch Live-Rollenspiel gemacht und auch andere Rollenspiele, so Tischrollenspiele, und habe mich davon dann auch sehr inspirieren lassen. Mir dann eine Geschichte ausgedacht von ein paar Abenteurern in der fiktiven Vergangenheit. Also ich habe auch Conan gelesen und fand das ganz toll, so diese fiktive Vergangenheit. Da habe ich mir selber eine ausgedacht, die so zur vorrömischen Germanen- und Keltenzeit spielt, und habe dann da meine Leute losgeschickt, eben dieses Steingrab zu suchen. Und habe dann auch erst ja, sozusagen so als Planer angefangen, habe mir überlegt, wie könnte das laufen und wer ist da so alles dabei. Ich habe ganz lange rumgemacht und dann so die ersten Seiten geschrieben. Also es hat wirklich Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert. Und irgendwann habe ich das dann auch ja, anderen gezeigt, und also vor allem Mitstudenten. Und das hat denen dann auch gefallen. Da dachte ich, mache ich weiter. Und das hat eigentlich auch alles ganz gut gepasst, weil das Studium kann ja manchmal schon ein bisschen trocken sein, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, Mann, ich habe auch mal studiert. Aber das meiste kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ja, das geht mir auch so, aber wahrscheinlich sind die Gründe bei mir anders als bei dir. Aber kann ich total verstehen. Und ja, das war halt auch ein Grund, neben dem ganzen Lesen und Studieren und bla, habe ich dann einfach weitergemacht. Ich habe weitergeschrieben, habe es Leuten zum Lesen gegeben, aber so richtig vorwärts bin ich nicht gekommen. Also ich habe da wirklich jahrelang dran gesessen, habe teilweise so in der Straßenbahn noch so ein bisschen vor mich hingeschrieben. Das meiste habe ich aber zu Hause gemacht. Und irgendwann, nach langer, langer Zeit, war es dann so zwei Drittel fertig. Und da dachte ich mir, jetzt reicht's, jetzt bringt das Ding zu Ende. Und dann habe ich wirklich innerhalb von einer, ja, ich weiß nicht, von ein, zwei Monaten habe ich dann den Rest geschrieben. Und so für den ersten Roman, weiß ich jetzt aus Erfahrung, braucht man halt irgendwie viel länger als für die anderen. Und ja, irgendwann hatte ich es dann durch und habe gedacht, super, jetzt hast du es endlich geschafft und klasse, jetzt bist du Schriftsteller. Und ja, ich glaube, das Studium war dann auch schon vorbei oder so kurz vorm Fertigwerden. Und dann schreibst, dann stellst du das Buch jetzt zu Ende und schickst es an die Verlage und dann wird es veröffentlicht und ab da lebst du dann vom Schreiben, so war mein Gedanke. So, dann habe ich das auch gemacht, habe es dann nochmal so überarbeitet und auch Leuten zum Lesen gegeben und denen hat es auch gut gefallen und dann habe ich es losgeschickt. Aber ja, das hat dann alles nicht so geklappt, denn ich habe, wie die fast alle anderen oder eigentlich wie alle anderen, selbst die, die ihren ersten Versuch dann untergebracht haben, haben erstmal Absagen gesammelt, ging mir auch so, war natürlich frustrierend, aber ich hatte dann auch das ein oder andere, den ein oder anderen Schreibratgeber gelesen. Da stand auch drin, dass es normal ist. Deswegen habe ich mir jetzt nicht trotz allen Frustes nicht die größten Sorgen gemacht und habe dann auch angefangen, noch weiter zu schreiben. Ich habe dann noch einen Science-Fiction-Roman geschrieben. Das ging dann ein bisschen schneller, wobei ich da auch Jahre für gebraucht habe. Und währenddessen ist dann schon die Idee zum dritten, zum späteren Homo Vitrus gereicht. Den habe ich gereift, den habe ich dann hinterhergeschrieben und habe dann auch für den Science-Fiction-Roman irgendwann Verlage angeschrieben und oder Agenten. Das waren noch Verlage und da kam dann auch immer, ja, Science Fiction läuft ja gar nicht und dann habe ich auch gedacht, gut, dann brauchst du es auch gar nicht weiter probieren. Dann habe ich es bei dem dritten versucht, beim Homo Vitrus, weil ich die Idee ganz toll fand und das Buch auch viel besser als die ersten beiden. Das sehe ich auch heute noch so. Also ich habe ja auch den Anspruch, an mich immer besser zu werden und ich denke, das ist mir bei den meisten Büchern auch gelungen. Ja, und dann habe ich auch irgendwann entdeckt, dass es Agenten gibt, die man ja vorher noch anschreiben kann. Und wenn das dann bei denen nicht klappt, dann die Verlage. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Agenten angeschrieben und habe eigentlich auch fast nur Standardabsagen gesammelt. Und ja, war dann ziemlich frustriert und habe auch nach Verlagen gesucht und das hat dann auch erst nicht geklappt. Also es war schon eine ziemlich frustrierende Zeit und ich bin dann auch teilweise gar nicht mehr zum Schreiben gekommen.
Und wie hast du dann schließlich einen Verlag gefunden, Mann?
Ja, es hat dann tatsächlich letztendlich beim Homo Vitrus funktioniert. Also ich war auch bei einem Verlag bei mir in der Nähe in Darmstadt. Die waren super nett. Die haben mich mir nach Hause eingeladen, zu sich nach Hause, also in die Verlagsräume eingeladen. Und es war nur ein ganz kleiner Verlag und wir waren da, glaube ich, zu dritt oder zu viert und haben echt uns super unterhalten, aber da das wirklich ein sehr kleiner Verlag ist, hätte ich tatsächlich was dazu schießen müssen. Also das war jetzt kein Zuschussverlag, die wirklich nur davon leben, aber die hätten das einfach nicht gebracht. Und da dachte ich mir, gut, das kann ich nicht, das will ich auch nicht, das Geld hatte ich eh nicht. Ja, und so hat sich das dann leider wieder zerschlagen.
Bekackt.
Ja, das war bekackt. Und das kann man wirklich so sagen. Und dann habe ich dann halt weitergesucht und Verlage angeschrieben. Und irgendwann war dann tatsächlich einer, den es total gefreut hat und der so gemeint hat, wow, total toll, am Schluss sind mir fast die Tränen gekommen und ich würde das gerne machen. Und war ich natürlich ganz begeistert. Und ich sollte dann aber irgendwie, weiß ich nicht, 8 Monate später es dann nochmal schicken. Also es war jedenfalls eine ganz lange Zeit, wo ich noch warten musste, aber das ist sowieso normal. Also die längste Antwort, die ich hatte, waren, glaube ich, 14 Monate oder so, nachdem ich jemanden angeschrieben hatte. Auf jeden Fall habe ich dann wie vereinbart viele Monate später meinen Kram geschickt und dann kam dann tatsächlich auch gleich die Antwort. Und dann hat sie das, also die Verlagsleiterin hat dann das durchgelesen, mein komplettes Manuskript, und hat gesagt, ja, das machen wir. Und sie will mir dann auch den Vertrag schicken. Aber irgendwie kam da nichts. Und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Hat da geschrieben und irgendwann auch angerufen, alles, aber nix, keine Antwort, nicht ans Telefon gegangen. Hab gedacht, was ist denn da jetzt los? Und nach ein paar Monaten war es mir dann echt zu bescheuert. Und dann habe ich eine Autorin aus dem Verlag angeschrieben und gefragt, ob irgendwas los ist. Und hat die gemeint, ja, kein Autor hat seit Monaten von der Verlagschefin gehört und sie geht jetzt davon aus, dass der Verlag kaputt gegangen ist.
Bekackt.
Ja, und klar, ist jetzt erstmal schockierend, war für mich auch ärgerlich, aber kurz darauf hat sie sich dann tatsächlich gemeldet, die Verlagsleiterin, und hat gemeint, ja, sie hat den Vertrag schon zu mir geschickt, aber leider an die, wir wieder zurückgekommen, falsche Adresse. Ich war nämlich mittlerweile umgezogen, hatte ihr auch die richtige Adresse geschickt, aber das wird sie wohl irgendwie übersehen haben. Dachte ich mir, gut, dann geht's jetzt endlich doch los und wendet sich alles noch zum Guten und habe ihr die richtige Adresse nochmal geschickt. Dann kam aber wieder nichts. Und nach nochmal anschreiben und warten und erfolglos anrufen, kam da nix und dann war die Sache für mich klar. Der ist kaputt gegangen. Das ist, ja, war wahrscheinlich dann doch zu viel Arbeit, war nur so ein ganz kleiner Verlag oder die Konkurrenz war zu groß. Also es gehen ja immer ganz viele Verlage kaputt zurzeit.
Diese miesen Großkapitalisten.
Ja, und klar, das ist halt so. Ich meine, die Verlage wollen auch Geld verdienen. Die Kleinen und die Großen, und wenn es bei den Kleinen halt nicht reicht, sind sie eben gleich weg. Die Großen können den einen oder anderen Verlust kompensieren. Ja, auf jeden Fall war ich dann so frustriert, dass ich mir gedacht habe, es reicht, ich bringe meinen Scheiß jetzt selbst raus. Ich hatte das Steingrab schon vor ein paar Jahren selber rausgebracht, weil so viele Leute danach gefragt haben, wann es denn endlich rauskommt. Und da hatte ich dann halt 80 Stück drucken lassen und habe das dann, bin die auch wirklich alle losgeworden, hatte sogar einen kleinen Zeitungsartikel im Darmstädter Echo und auch wirklich echt ein paar begeisterte Leser und habe es dann auch als Book on Demand rausgebracht. Da hat sich dann auch noch ein paar Mal verkauft und dann so in den ganzen Jahren, keine Ahnung, ist es irgendwie 130 Mal verkauft worden. Es ist natürlich nicht der Brüller, aber für jemanden, der vollkommen unbekannt ist und das selbst gemacht hat, ist es ein netter Anfang. Und da wusste ich schon ungefähr, dass man sowas machen kann und mittlerweile hatten die Zeiten sich geändert. Bei Amazon konnte man ganz einfach E-Books veröffentlichen und bei anderen auch und CreateSpace und so gab es ja auch noch und da habe ich das dann auch gemacht und ja, dann erstmal ein bisschen Lehrgeld gezahlt mit meinen Titelbildern und Klappentexten, die irgendwie nicht so gerissen haben. Die habe ich dann umgeändert und ab da hat sich's dann auch verkauft und habe so eine Geschenkaktion bei Amazon gemacht und da mit dem Steingrab auch und mit den anderen. Und dadurch hat sich dann auch der Homo Vitrus verkauft. Und er ist momentan auch mein bestverkauftes Buch. Also es lief dann, ich habe meine Leser gefunden und habe auch eine Menge zufriedene Leser. Und es ist immer noch ärgerlich, dass das mit dem Verlag nicht geklappt hat. Aber man kann es selber machen. Es ist scheiß viel Arbeit. Aber irgendwo macht es mir auch Spaß. Und ja, sonst würde ich das nicht machen. Und das heißt, ja, die Sache liegt jetzt quasi in meinen Händen.
Mann, wie entsteht eigentlich dann ein Buch?
Ja, habe ja gerade gesagt, ich mache selbst und es fängt an, dass ich natürlich erstmal die Geschichte schreibe, das ist ja klar. Und dann gehört ja noch mehr dazu. Also man muss dafür sorgen, dass keine Fehler drin sind. Das, also sowohl Schreibfehler als auch Logikfehler und sowas. Dafür gibt es Testleser und Lektoren. Ich kann mir jetzt keine bezahlten Lektoren leisten, aber ich hatte zum Glück eine, die mir, also die bei mir im Jahrgang war, die hat mir da geholfen. Und dann habe ich auch noch andere Leute. Also ich, einen schönen Gruß an die Nachteulen quasi. Also es gibt Leute, die mir da helfen und die finden auch ganz schlimme Sachen, die ich selber nicht gefunden habe und die werden dann rausgeschmissen. Und dann braucht das ganze Ding noch ein Titelbild. Da hatte ich bei einem mal jemand, der mir geholfen hat, aber ansonsten mache ich das selbst. Also ich kann auch zeichnen und malen, aber ich bin nicht so gut, dass ich da jetzt tolle Coverbilder hinkriegen würde. Und deswegen suche ich mir dann ja lizenzfreie Fotos, also Public Domain beziehungsweise wie sagt man da auf Deutsch, gemeinfreie Bilder und arbeite die dann auch um und arrangiere die schön. Da verwende ich ziemlich viel Zeit drauf und ich finde, es sind vielleicht jetzt nicht die besten Titelbilder der Welt, aber mir gefallen sie sehr gut und ich habe auch hier und da schon das ein oder andere Lob dafür bekommen. Dann muss ich noch den Klappentext schreiben, was auch überhaupt gar nicht einfach ist, weil man es irgendwie schaffen muss, in so einem kleinen Fitzelchen Text den Ansatz des Buches reinzubringen und auch das zu versprechen, was dann später im Buch drin ist. Ich meine, tolle Versprechungen machen kann man immer, aber es muss auch mit dem übereinstimmen, was im Buch steht. Und das ist gar nicht so einfach. Vor allem muss man es schaffen, gerade so viel zu verraten, dass der Leser neugierig wird. Aber man sollte halt die Pointe nicht verraten. Also gerade beim Homo Vitruvius, wer es gelesen hat, weiß genau, was ich meine. Wenn ich sage, was da unten in der Höhle ist, dann braucht man den Anfang des Buchs nicht mehr zu lesen, weil es nur noch halb so spannend ist. Diese ganze Entdeckung geht dann verloren. Und trotzdem macht das, was in der Höhle ist, das Buch eigentlich aus. Aber wenn ich es vorher verrate, ja, ist das einfach scheiße. Deswegen ist es extrem schwierig, da einen vernünftigen Klappentext hinzukriegen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen hingekriegt. Ich meine, wer weiß, wenn ich das besser könnte, hätte ich vielleicht doppelt so viele Leser. Ich weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, muss man das machen. Und dann muss man das noch formatieren und muss das dann bei Amazon da reinstellen oder bei den anderen, wo man das veröffentlichen möchte. Also da ist auch ganz viel Technik-Krimskrams dabei. Man muss irgendwie so eine Art Hans Dampf in allen Gassen sein. Und zum Glück bin ich vielfältig interessiert und ich bin jetzt nicht wirklich überall meisterlich, aber ich kriege es einigermaßen hin und so habe ich es dann auch geschafft, meine Bücher herauszubringen. Und ja, ich lasse dann auch welche selber drucken. Also mittlerweile habe ich einen eigenen Verlag gegründet, aber erstmal nur für mich selbst. Und es ist auch ganz unkompliziert. Also es hört sich überhaupt viel schlimmer an, als es ist. Das kann quasi jeder, wenn ich das mal so frei sagen darf. Und da muss man dann halt, wenn man die Bücher drucken lässt, muss man eine gescheite Druckvorlage erstellen und das dann an die Druckerei schicken und ja, mit denen dann kommunizieren. Man muss die Bücher dann auch verkaufen, was ich auf Lesung tue oder ich verschicke das, wenn das jemand bei mir bestellt. Und ja, da kommt dann einiges zusammen. Und letztendlich muss man dann auch irgendwie versuchen, bekannter zu werden. Unter anderem war das auch ein Grund für den Fantastikkongress. Aber es gibt ja dann diese Verschenkaktion bei Amazon oder sonst irgendwas. Und wenn man bei mir auf die Seite geht, gibt es dann auch was, was auch hoffentlich hilft, bekannter zu werden. Man schließt sich mit anderen Leuten kurz. Man hat auch Kontakt zu den Lesern und so weiter und so weiter. Also Bücher schreiben ist nur der Anfang, wenn man die Sachen selbst verlegt. Ja, auf jeden Fall habe ich mittlerweile meine Leser und natürlich kommen dann auch die ein oder anderen Rezensionen rein.
Und was ist mit den Kritikern, Mann? Da gibt es ja gute und schlechte.
Ja, Kritiken gehören einfach dazu. Da gibt es solche und solche. Gute und schlechte ist ganz klar. Und was man dann irgendwann lernt, ist, dass es einfach ganz normal ist, dass das, was man schreibt, nicht allen gefällt. Also wenn man versucht, es so zu schreiben, dass es allen gefällt, ist man von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das ist absolut unmöglich. Das, was man schreibt, wird begeisterte Leser finden, egal was es ist. Auch wenn es objektiv gesehen der größte Rotz ist, es wird immer Leute geben, die das ganz toll finden. Und die Kunst ist es, das, was man geschrieben hat, genau an diese Leute zu bringen. Dafür gibt es eben diese Genre-Einteilungen. Oder wenn man schon eine gewisse Leserschaft zusammen hat, ist es dann ganz einfach, wenn ich weiß, okay, meine Leser stehen alle auf Fantasy und wenn ich dann wieder Fantasy schreibe, weiß ich, okay, das wird einigermaßen passen. Bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Ich schreibe ja alles Mögliche aus der Fantastik und sogar Sachen, die gar nicht so richtig fantastisch sind. Da werden es mir meine Leser hoffentlich verzeihen, wenn nicht jedes Buch das ist, was sie gerne lesen wollen. Aber ich glaube, so richtig Leser, die einfach nur alles von einem Autor lesen, sowas gibt's nicht. Also man liest ja alles Mögliche und nicht unbedingt Autoren fixiert. Also bei mir war es auch nicht so. Ich habe hier meine Lieblingsautoren und Leute, die ich gerne lese, aber ich lese auch Leute, von denen ich noch nie was gehört habe und von vielen Büchern weiß ich überhaupt gar nicht, wer es geschrieben hat. Und da wird es den Leuten mit mir ganz genauso gehen. Auf jeden Fall, die guten Kritiken, da freue ich mich natürlich und die sollten auch in der Mehrzahl sein. Das ist bei mir zum Glück so. Da weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg und die Bücher kommen dahin, wo sie sollen. Aber die schlechten gibt es auch und auch wenn ich genau weiß, wie ich damit umgehen muss, ärgert es mich logischerweise trotzdem. Also am Anfang ist es kacke, aber es verraucht dann auch schnell.
Das ist ja auch nur deren Meinung.
Ja, und genau so ist es. Das ist halt deren Meinung. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann müssen sie was anderes lesen. So einfach ist das. Ich schreibe nicht für jeden Menschen auf der Welt, sondern nur für Leute, die sowas lesen wollen und denen das Zeug gefällt, was ich schreibe, die zufällig denselben Geschmack haben wie ich, weil ich die Sachen ja eigentlich schon in erster Linie erstmal für mich geschrieben habe. Und ich bin auch mein erster Leser und es muss mir selber auch gefallen. Wenn es denen gefällt, ist es gut. Und wenn nicht, okay, dann schade. Aber es gibt noch, weiß ich nicht, 3 Millionen andere Bücher auf der Welt. Da wird dann schon eins für denjenigen dabei sein, dem mein Zeug nicht gefällt. Und natürlich ärgert es mich, wenn die Leute so, sage ich mal, überkritisch sind. Also da war dann einer, der hat sich beim Homo Vitrus darüber aufgeregt, dass an manchen Stellen zu wenig Stalagmiten wären oder zu viel. Und ich finde, das ist dann einfach, da ist der Bogen dann überspannt. Das ist Fantastik, das ist was Ausgedachtes und das ganze Buch strotzt nur so vor unglaubwürdigen Kram und dann regt man sich über sowas auf. Also das ist wie jemand, der Terminator guckt und sich dann ärgert, dass die Kugeln ja die Autotüren nicht durchschlagen würden und Leute hinter Autos Deckung suchen. In Wirklichkeit würde das nicht funktionieren. Also wer sich über sowas aufregt, das tut mir leid. Dann kann man den Film nicht genießen, dann kann man die Bücher nicht genießen und dann sollte man sich Fachbüchern widmen. Da hat man dann mehr davon. Aber gut, das ist deren Meinung. Es gibt Erbsenzähler im guten und im schlechten Sinne und ja. Wenn es ihr nicht gefällt, sollen sie was anderes lesen. Ich bin froh, dass die meisten Leser mit meinem Kram zufrieden sind und dass es wirklich die Leute gibt, die so, wie schon gesagt, nachts um 2 das Licht wieder anmachen, um weiterzulesen. Und genau das will ich erreichen. Und solange es diese Leute gibt und ich diese netten Leserbriefe bekomme, dann weiß ich, es hat sich gelohnt. Ich schreibe den Kram nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute und dann macht mir das auch richtig Spaß.
Ja, was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht schreibst?
Ja, also ich mache alles Mögliche. Wenn es mich doppelt oder dreifach geben würde, würde ich Spiele programmieren, ich würde Musik machen. Ich hatte auch mal eine Band für über viele Jahre oder auch mehrere, aber eine ganz lange und das hat auch so viel Spaß gemacht. Ich habe auch immer mal gerne gezeichnet und ich würde Filme drehen und alles. Habe ich leider überhaupt keine Zeit. Ich habe Kampfsport gemacht. Wing Chun ist eine ganz tolle Sache. Schaut euch das an, wenn euch wirklich wirkliches Kämpfen interessiert. Es ist teilweise harte Arbeit, macht aber Spaß. Komme ich momentan auch nicht dazu. Und was ich mache, ist, ich gehe in den Wald, ja, laufen oder spazieren. Ich will auch immer gerne Fahrrad fahren. Da komme ich jetzt auch nicht mehr dazu. Ich lese Bücher. Wie die meisten anderen Leute auch. Ich schaue Filme und gucke mir Serien an. Ich zocke gerne mal am Computer. Auch mit meinen Freunden. Wir haben da einmal die Woche so eine lustige Runde, wo wir alles Mögliche miteinander spielen. Das ist ja heutzutage möglich. Setzt man sich hier, macht man Mikrofon an, Kopfhörer auf oder auch nicht, wenn es geht und trifft sich einfach zum gemeinsamen Zocken. Man muss nicht mehr wie früher den Rechner ins Auto packen und irgendwo hinfahren und dann aufbauen. Macht natürlich auch Spaß. Machen wir auch noch einmal alle 1, 2 Jahre, aber es ist dann schon bequemer, das einfach zu Hause zu machen. Also, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich jetzt auch noch Sachen vergessen. Ich interessiere mich für alles Mögliche. Ich koche auch sau gerne. Ich experimentiere mit allem Möglichen. Ich habe schon Sachen ausprobiert, vom Erdfasten über. Ach, das fü führt jetzt einfach zu weit. Ich müsste mich wirklich eigentlich verdoppeln.
Wenn du dir vorstellst, in eine andere Welt reisen zu können oder jemand in einer anderen Welt sein zu können, wer wärst du da?
Ja, eine andere Zeit oder eine andere Welt? Die Frage habe ich ja meinen Interviewpartnern auch immer wieder gestellt und da habe ich mich dann selber auch schon gefragt, ja, wo würde ich denn gerne mal hin? Und ich würde mir am liebsten alles angucken. Das klingt blöd, aber es ist wirklich so. Also ich würde Zeitreisen machen, ich würde mir die Vergangenheit anschauen wollen, ich würde mir die Zukunft auch anschauen wollen. Ich würde mich selbst beobachten, wie ich als kleiner Junge zum Kindergarten laufe oder wie sich meine Eltern kennengelernt haben, würde mich interessieren. Ich würde auch gerne mal sehen, wie meine Vorfahren vor 200, 300, 400 Jahren gelebt haben, wer die waren. Und Es geht ja leider nur bis, ich weiß nicht, so die ältesten Beurkundungen sind irgendwie von 1780, wie halt irgendwelche Ur-Ur-Urgroßeltern von mir geboren wurden. Aber das ist auch nur in einem Familienzweig. Andere Leute haben ja, da geht es bis ins Mittelalter zurück oder noch länger. Das finde ich sehr beneidenswert. Wobei das ja dann auch nur ein Stück Papier ist. Von den Leuten hat man ja meistens, weiß man ja meistens nicht viel. Und da wäre halt so eine Zeitreise toll. Einfach mal hingehen und gucken und zu sehen, ob sich so bestimmte Familienredewendungen und Merkmale, ob es die damals schon gegeben hat. Und ja, das wäre toll. Oder auch, ja, wirklich alles. Also, ich weiß nicht, es gibt ja immer in Filmen so die Highlander und so, und die sagen, ja, ich würde ja so gern, ich würde so gern sterben, ich kann es nicht mehr mit ansehen, aber ich fände das cool, irgendwie so unsterblich zu sein und die gesamte Menschheitsgeschichte mitzuerleben. Wobei, okay, es gibt auch ein Haufen Zeug, was ich nicht unbedingt, also wo ich nicht unbedingt leben möchte, aber ich würde es mir gerne mal angucken. Also, wenn dann der verrückte Wissenschaftler mit seiner Zeitmaschine nach dem Interview hier auftaucht und mich mitnimmt, bin ich dabei. Da fliegen wir überall hin, gucken uns alles an. Und ja, ich würde auch in die ein oder andere Geschichte mal rein. Also ich würde mal bei Star Trek leben wollen, auf der Enterprise oder als unabhängiger Händler. Oder ich würde mir auch mal den Herr der Ringe anschauen wollen, allerdings immer in der Gewissheit, auch lebendig und mit allen Gliedmaßen wieder nach Hause zu kommen. Also es gehört irgendwo schon dazu.
Mann, was ist das denn für eine Frage? Wenn du die Welt verändern könntest, was würdest du machen? Die Welt verändern, finde ich einfach eine super Frage.
Die Welt zu verändern, es ist eine ganz schwierige Frage. Denn man denkt ja immer, man weiß, wie man die Welt verbessert. Aber es kann ja gut sein, wenn ich jetzt hier irgendwelche Allmacht habe und irgendwas verändere, dass dann ganz was Fürchterliches bei rauskommt und dass sich alles nur noch schlimmer macht. Also wenn ich jetzt ganz radikal wäre, wäre meine erste Lösung, ich lasse die Menschheit verschwinden.
Ist ja irre.
Tja, das ist irre, weil, ich meine, bei Matrix, der Agent Smith sagt, die Menschheit ist die Geschwür des Planeten. Das Geschwür des Planeten, und irgendwo hat er recht, denn überall, wo die Menschen auftauchen, wird alles andere zerstört und vergiftet. Und da wäre es für den Planeten an sich wahrscheinlich eine gute Sache, die Menschheit einfach verschwinden zu lassen. Andererseits ist der Mensch ja auch ein Teil der Natur, und alles, was der Mensch anstellt, ist somit auch ein Teil der Natur. Deswegen habe ich nicht das Recht, zu sagen, der Mensch gehört da nicht hin, der Mensch gehört da auch hin. Es ist halt so, auch wenn er aus meiner Sicht viel Mist baut. Deswegen ist die Lösung, den Menschen einfach zu verschwinden zu lassen, zwar schön, aber dann könnten wir auch das Interview nicht führen und es wäre ein bisschen blöd. Also muss ich mir was anderes überlegen? Und da würde ich dann sagen, wenn ich es irgendwie schaffen könnte, die Menschheit dazu zu bringen, zurück zur Natur zu kommen und sich als ein Teil des Ganzen zu sehen und auch so zu leben, dann würde ich das machen. Das klingt jetzt alles total abgedroschen. Aber das ist es nicht, denn es gibt ja unsere Zivilisation, wie wir sie jetzt kennen, mit allem Schlechten und Guten, was dazugehört. Das Gute will ich gar nicht abstreiten. Ich bin ja auch schließlich Science Fiction interessiert und interessiere mich für das ganze Zeug. Aber das ist eben ein Ausbruch aus dem Kreislauf. Also es wird der eigene Lebensraum zerstört und vergiftet und es fällt früher oder später auf einen selbst zurück. Also wenn man mal schaut, wie viele Leute hier Allergien haben und Krebs und was weiß ich alles, das ist kein Zufall. Das liegt an unserer Lebensweise. Bin ich 100% von überzeugt. Und wer sagt, das wäre nicht bewiesen, und das Gegenteil behauptet, das ist einfach Selbstbelügen. Es ist so, dass wir den ganzen Scheiß, den wir anstellen, durchs Grundwasser, durch die Luft, durch Vererben und was weiß ich alles, dass das wieder auf uns selbst zurückfällt. Und natürlich auf die ganzen anderen Wesen und was es sonst noch so auf dieser Welt gibt. Und deswegen fände ich es toll, wenn die Menschheit es schaffen würde, entweder dahin zurückzugehen, wo sie wirklich noch naturverbunden gelebt hat, denn die Natur liefert uns alles, was wir brauchen. Es gibt, zumindest in den richtigen Klimazonen, kannst du wunderbar leben. Es gibt genug zu essen für alle und genug zu trinken. Und man könnte eigentlich glücklich im Wald leben und sich organisieren, damit man nicht von den Raubtieren gefressen wird und ja, einfach ein Teil dieser Welt sein. Und nicht zu versuchen, und nicht zu sagen, ja, wir sind was Besseres und wir entscheiden, wie die Welt auszusehen hat und formen sie um. Es funktioniert nämlich nicht richtig, wie wir ja jeden Tag sehen. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir es irgendwie schaffen, so zu leben, dass wir nicht alles vergiften und dass alles, was wir herstellen, wieder in den Kreislauf zurückgehen kann, ohne irgendwas zu töten und zu zerstören, dann fände ich das ganz toll. Das wäre so das, was ich machen würde, wenn ich die Welt verändern könnte. Und ja, wenn man das schafft und dann zusammenzuleben, ohne Raubbau ohne mehr haben zu wollen und ohne anderes auszunutzen, dann entsteht auch Frieden. Und der Frieden ist mir halt auch wichtig. Ich bin schließlich auch Pazifist und habe den Zivildienst auch gemacht, anstatt zum Wehrdienst zu gehen.
Ja, ich bin auch ein Pazifist. Pazifismus ist das Beste.
Ja, und Pazifismus ist auch das einzige Richtige. Wenn man hier sieht, wie sich die Leute wegen irgendwelchem Rotz die Köpfe einhauen und sich gegenseitig umbringen und wegbomben, schon immer. Also gut, vielleicht nicht bomben, sondern erstechen früher oder verbrennen oder sonst irgendwas. Heutzutage wird halt lieber gebombt, ob von Hand oder mit Drohnen. Das ist einfach schlimm. Und das Schlimme ist eben dieses Einteilen in Gruppen. Man teilt ein in wir und die, was ja an sich nicht schlimm ist, aber wenn man dann anfängt, eine Gruppe als wichtiger zu erachten als die andere, dann geht's los. Dann sind wir und wir müssen ja so sein, wir müssen das haben und die anderen dürfen das aber nicht oder die haben das nicht und die kriegen das nicht ab, was wir haben. Dann geht diese Teilung los. Und dann will man haben, was die andere Gruppe hat und fängt an, die herabzusetzen in den Gedanken und mit Worten zu sagen, ja, die sind ja minderwertig, weil sie ja nicht zu uns gehören. Und dann geht's los. Das ist dann die Berechtigung, sich das von den anderen zu nehmen. Und dann macht man das auch. Ob jetzt durch schöne Worte, durch irgendwelche Sklavereisysteme, durch Ausbeutersysteme oder durch Krieg. Und wenn du diesen ganzen Gruppenmist abschaffen könntest in den Köpfen oder sagen würdest, ja, okay, man kann die Menschheit in Gruppen einteilen, ist ja auch gut, um überleben zu können. Aber wenn man aufhört, diese Gruppen zu bewerten und ja, gegeneinander aufzuwerten, sondern sich einfach als ein großes Ganzes versteht, was man gerne in Gruppen einteilen kann, aber trotzdem das große Ganze ist das Wichtigste, dann würden sich wahrscheinlich 99 aller zwischenmenschlichen und auch anderen Probleme einfach in Luft auflösen. Und naja, also bevor ich mich jetzt anfange aufzuregen und jetzt hier noch einen zweistündigen Monolog halte, machen wir einfach bald mit der nächsten Frage weiter.
Und wenn du nicht mehr schreiben könntest, was dann?
Wenn ich nicht mehr schreiben könnte, fände ich das erstmal so richtig scheiße. Da würde ich mich erstmal aufregen und anfangen zu kotzen und was weiß ich alles. Und wenn ich mich dann wieder beruhigt hätte, dann würde ich anfangen, Musik zu machen oder Spiele zu programmieren oder Filme zu drehen oder mir noch irgendwas ganz anderes auszudenken. Also mir würde schon was einfallen und es würde mir auch Spaß machen. Momentan steht Schreiben eben an erster Stelle und das mache ich auch weiter, solange mir noch was einfällt und es mir Spaß macht. Aber wenn es nicht ginge, wäre es zwar sehr bedauerlich, aber ich würde noch andere Sachen finden, mit denen ich ja meine Kreativität ausleben kann.
Absolut abgefahren.
Ja, danke. Aber zum Glück kann ich ja noch schreiben und so schnell höre ich auch nicht damit auf. Und deswegen bleibt die Welt momentan noch von meinem Computerspiel und meiner Musik und was weiß ich verschont.
Warum schreibst du Fantastik?
Ja, die Fantastik ist ein ganz einfacher Grund. Erstens mal, weil ich die richtige Welt prinzipiell langweilig finde. Es ist vielleicht einfach nur so eine Psychosache, weil ich in ihr lebe. Es gibt ja auch einen Haufen spannende Sachen zu entdecken, aber für mich sind das eigentlich immer irgendwelche Ruinen oder irgendwelcher Zeug, hinter denen noch eine Geschichte lauert, die früher mal gewesen ist. Und deswegen, also Historie finde ich auch super spannend. Ich habe den Kram ja auch studiert und es ist einfach toll, sich so vorzustellen, wie es früher gewesen ist, habe ich ja auch schon bei der anderen Frage angedeutet. Und diese ausgedachten Welten sind halt noch toller. Da ist alles möglich und ich finde immer am tollsten, wenn jemand aus seiner normalen Welt in eine ganz andere reingerissen wird oder eine andere Welt in der normalen Welt auftaucht in gewisser Weise. Deswegen finde ich Zeitreisen auch so toll. Und das ist halt auch das, was mich an der Fantastik interessiert. Du kommst irgendwo hin, was es nicht wirklich gibt, aber es könnte vielleicht sein und diese Fragestellungen sind immer toll. Was könnte sein? Was könnte hinter der nächsten Ecke lauern? Was lauert in dieser Ruine und was hat sich da im Schatten versteckt? Das finde ich klasse und sowas lese ich auch. So Geschichten mit Zeitreisen und was wäre wenn und verrückte Welten, die ganz atmosphärisch sind und wo alles Mögliche versteckt ist und zu entdecken ist. Das ist so mein Ding und das lese ich gerne und das schreibe ich deswegen auch gerne.
Du gehst auch mal gerne ins Kino, guckst dir im Fernsehen eine Serie an.
Ja, und bei Serien und Filmen sieht es ganz genauso aus. Da gucke ich mir auch am liebsten die Science-Fiction oder fantastischen Sachen an, wobei ich sagen muss, dass in letzter Zeit, so in den letzten Jahren sind auch Serien aufgetaucht, Ja, da hätte ich nie gedacht, dass ich das gucke. Also wenn ich zum Beispiel Breaking Bad nehme, das habe ich auch bei den Interviews mehrmals gesagt, ich kann eigentlich mit dem Thema nichts anfangen und mit der Hauptfigur nicht und mit allem. Das ist völlig Sachen, die mich nie interessiert haben, aber irgendwie habe ich dann auf meine Freunde gehört und gesagt, ja, guck's doch mal. Die gesagt haben, guck's doch mal, habe ich gemacht und es ist einfach fantastisch. Genauso die Nachfolgeserie Better Call Saul ist genauso klasse. Ja, und ich habe auch, ja, alle möglichen anderen Kram. Ich habe auch Walking Dead geguckt. Ich kann mit Splatter und Zombies, das ist nett, aber das würde ich mir normalerweise jetzt nicht in dem Ausmaß angucken. Also Armee der Finsternis ist ein ganz toller Film und auch jetzt diese Serie, die vor kurzem rausgekommen ist, das finde ich lustig, aber ich, so diese Hardcore-Zombie-Sachen hätte ich mir nicht angeguckt, aber das, also gerade der Anfang, so die erste Folge, der wacht da im Krankenhaus auf und weiß nicht, was passiert, das sowas finde ich klasse und diese Serie lebt halt auch von ihren Charakteren und die Zombies sind eigentlich nur so, ja, ein Teil der Geschichte, aber nicht das Hauptding und deswegen macht es mir Spaß, auch wenn es natürlich irgendwann Schwächen hat. Ja, und bei den Filmen ist es genauso. Ich habe alles, ich mal klar, Star Trek, Star Wars und was weiß ich, in Babylon 5 habe ich auch geguckt. Also ich gucke eigentlich alles. Was ich noch nicht geguckt habe, ist Battlestar Galactica. Da hat mich bisher noch nicht interessiert, mache ich vielleicht noch. Aber bei Filmen schaue ich auch alles Mögliche. Und also nicht nur Fantastik, sondern ich bin für fast jede Filmart offen. Und bei Büchern ist es eigentlich auch so. Aber auch gerade bei Filmen, ich gucke mir auch mal einen sogenannten Frauenfilm an, wenn sich's ergibt. Und da sind auch schon richtig gute Sachen dabei gewesen. Aber die meisten Filme sind natürlich so, ja, Fantastik-Sachen. Oder auch so richtig Skurriles. Mein absoluter Lieblingsfilm ist zum Beispiel, ja, Big Lebowski.
Den kenne ich nicht.
Ja, es überrascht mich irgendwo nicht. Aber es gibt ja auch noch einen Haufen andere Filme und den einen oder anderen wirst du auch gesehen haben. Und ja, bei mir ist auch so. Also ich habe so viele Filme, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Und ja, ich will jetzt auch die Zuschauer nicht mit meiner Filmauswahl langweilen. Ja, und Bücher lesen gehört natürlich auch dazu. Und diese Filme, Serien und Bücher und auch alles, auch das echte Leben, dieses Beobachten, ist dann halt alles Futter, was dazu führt, um auf Ideen zu kommen. Und
Mann, das ist ja interessant. Kann man dich auch mal beim Lesen oder beim Bücherschreiben besuchen?
also so direkt beim Lesen, ich hab Lesungen gemacht. Momentan sind jetzt keine geplant, aber ich werde auf jeden Fall wieder welche machen, entweder auf irgendwelchen Veranstaltungen oder halt vielleicht bei mir in der Gegend oder ja, also wenn sich da was ergibt, mache ich auf jeden Fall wieder. Aber beim Schreiben, also gerade beim Schreiben, bleib ich da lieber für mich. Also ich würde jetzt niemanden zu irgendeinem lustigem Schreiben einladen und ich bin da in meinem Keller, bin in meinen Gedanken und da darf das Telefon nicht klingeln und es darf auch keiner kommen und mich stören. Also ich muss da für mich sein. Ich kann jetzt nicht wie andere Leute im Café sitzen und schreiben oder ja irgendwo auf einer Bank. Also das ist nicht mein Ding. Wenn ich Leute treffe, dann mache ich das in meiner Freizeit.
Wir könnten auch mal eine Runde bowlen gehen, Mann.
Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall nett vor. Wobei ich mit Sicherheit verlieren werde. Also ich glaube, ich war in meinem Leben fünfmal kegeln und da bin ich jetzt nicht so toll und jemanden, der wie du da jede Woche am Bowlen ist, da. Aber Spaß wird es auf jeden Fall machen. Und können wir gerne mal machen, wenn du zufällig mal in der Gegend sein solltest. Ja, wenn ich jetzt aber auf die Uhr gucke, ich glaube, wir haben die Nerven der Zuschauer schon genug strapaziert und wir sollten langsam mal zum Ende kommen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da eingesprungen bist. Mein regulärer Interviewer ist ja keine Ahnung mit was beschäftigt. Das will ich, glaube ich, auch gar nicht wissen. Deswegen vielen lieben Dank, dass du mich gefragt hast und das hast du wirklich super gemacht.
Ja, danke, Mann. Der Dude muss jetzt auch langsam mal wieder los. Seine Freunde warten auf ihn. Wollen noch eine Runde bowlen.
Ja, alles klar, dann passt das ja perfekt. Also nochmal vielen lieben Dank für das Interview. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, hat mich gefreut. Man sieht sich.
Ciao.